fürchte, dass meine Stiefmutter dich in große Schwierigkeiten gebracht hat«, sagte Cosmo.
»Ich war schon gelegentlich in Schwierigkeiten«, sagte Feucht.
»Aha, und wann war das?«
Die Frage kam scharf und plötzlich. »Ah, die Vergangenheit. Kein angenehmer Ort.« Feucht versuchte, sich davon fernzuhalten.
»Über dich ist sehr wenig bekannt, Herr Lipwig«, fuhr Cosmo fort. »Du wurdest in Überwald geboren und du wurdest unser Postminister. Dazwischen habe ich es geschafft, zu überleben«, sagte Feucht. »In der Tat eine beneidenswerte Leistung«, sagte Cosmo. Er klopfte gegen die Wand der Kutsche, worauf sie langsamer wurde.
»Ich vertraue darauf, dass du es weiterhin schaffst. In der Zwischenzeit möchte ich dir wenigstens das hier geben.«
Er zerriss den Wechsel und ließ die Hälfte, die natürlich nicht sein Siegel oder seine Unterschrift trug, in Feuchts Schoß fallen.
»Wofür ist das?« fragte Feucht und hob den Fetzen auf, während er mit der anderen Hand versuchte, den aufgeregten Herrn Quengler zurückzuhalten.
»Ach, nur eine Demonstration meines guten Willens«, sagte Cosmo, als die Kutsche anhielt. »Eines Tages könntest du das Bedürfnis verspüren, mich um die andere Hälfte zu bitten. Aber versteh mich nicht falsch, Herr Lipwig. Normalerweise nehme ich nicht die Mühe auf, mich etwas auf die harte Tour zu machen.«
»Dann mach dir bitte auch meinetwegen nicht die Mühe«, sagte Feucht und drückte die Tür auf. Draußen war der Hier-gibt's-alles-Platz, voller Karren und Menschen und geradezu unangenehm vielen potenziellen Zeugen. Für einen Moment machte Cosmo wieder diese Sache mit den Augenbrauen. Wieder schlug er sich gegen die Stirn und sagte,
»Herr Lipwig, du missverstehst mich. Das hier war die harte Tour. Auf Wiedersehen. Grüß deine kleine Freundin von mir.«
Feucht wirbelte auf dem Pflaster herum, aber die Tür wurde schon wieder zugeschlagen und die Kutsche raste davon.
»Warum hast du nicht gesagt, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen?«
schrie er dem Fahrzeug hinterher. Was jetzt? Hölle und Verdammnis, jetzt saß er ganz schön in der Tinte. Ein Stück weiter die Straße hinauf lockte der Palast. Veterinary hatte ihm einige Fragen zu beantworten. Wie hatte er das alles arrangiert? Die Wache sagte, Frau Üppig sei eines natürlichen Todes gestorben. Aber er war doch als Assassine ausgebildet, nicht wahr? Als Richtiger, der sich auf Gifte spezialisiert hatte, hieß es. Er spazierte durch das offene Tor hinein, aber die Wächter hielten ihn vor dem eigentlichen Gebäude an. Feucht kannte sie von früher. Für sie gab es wahrscheinlich eine besondere Aufnahmeprüfung. Wenn sie die Frage »Wie ist dein Name?« falsch beantworteten, wurden sie eingestellt. Es gab sogar Trolle, die ihnen intellektuell überlegen waren, aber man konnte sie nicht zum Narren halten oder sie bequatschen. Sie hatten eine Liste von Leuten, die eintreten durften, und eine andere mit denen, die einen Termin brauchten. Wenn man auf keiner von beiden stand, kam man nicht rein. Doch ihr Hauptmann, der schlau genug war, um Großbuchstaben zu entziffern, konnte etwas mit Postminister und Direktor der Königlichen Bank anfangen und schickte einen seiner Jungs mit einer hingekritzelten Notiz zu Drumknott. Zu Feuchts Überraschung wurde er schon 10 Minuten darauf in das rechteckige Büro geführt. Die Plätze rund um den großen Konferenztisch an einem Ende des Raums waren voll besetzt. Feucht erkannte ein paar Gildenvorsitzende, doch viele waren durchschnittlich wirkende Bürger, Arbeiter, Männer, die sich hinter geschlossenen Türen nicht wohl zu fühlen schienen. Stadtpläne waren auf dem Tisch ausgebreitet. Er war in irgendetwas hineingeplatzt, beziehungsweise Veterinary hatte ihn in etwas hineinplatzen lassen. Lord Veterinary erhob sich sofort, als Feucht eintrat, und winkte ihn heran.
»Ah, bitte entschuldigt mich, meine Damen und Herren. Aber ich muss etwas mit dem Postminister besprechen. Drumknott, geh doch noch einmal mit allen die Zahlen durch, ja? Herr Lipwig, bitte hier entlang.«
Feucht glaubte, hinter sich ersticktes Lachen zu hören, als er in etwas geführt wurde, das er zunächst für einen Korridor mit hoher Decke hielt, der sich dann jedoch als eine Art Kunstgalerie entpuppte.
Veterinary schloss hinter sich die Tür. Das Klicken kam Feucht ungewöhnlich laut vor. Sein Zorn verflog schnell und wurde durch ein sehr beklommenes Gefühl ersetzt. Schließlich war Veterinary ein Tyrann. Wenn Feucht plötzlich von der Bildfläche verschwand, konnte sich das nur förderlich auf die Autorität seiner Lordschaft auswirken.
»Setz bitte Herrn Quengler ab«, sagte Veterinary. »Dem kleinen Kerl wird es gut tun, wenn er etwas herumlaufen kann.«
Feucht stellte den Hund auf den Boden. Es war, als würde er einen Schild sinken lassen, und nun nahm er auch wahr, was in dieser Galerie ausgestellt war. Was er zunächst für Steinskulpturen gehalten hatte, waren in Wirklichkeit Gesichter aus Wachs. Und Feucht wusste auch, wie und bei welcher Gelegenheit sie angefertigt worden waren. Es waren Totenmasken.
»Meine Vorgänger«, sagte Veterinary und spazierte an der Reihe entlang. »Natürlich keine vollständige Sammlung. In manchen Fällen war der Kopf nicht mehr aufzufinden oder befand sich, wie man sagen könnte, in einem unansehnlichen Zustand.«
Stille folgte. Feucht war so dumm, sie zu beenden.
»Es dürfte ein ziemlich seltsames Gefühl sein, wenn Sie jeden Tag auf einen herabblicken«, stieß er hervor.
»Ach, glaubst du wirklich? Ich muss sagen, dass ich eher auf Sie herabblicke. Es sind größtenteils vulgäre Männer, gierig, korrupt und plump. Gerissenheit kann Weisheit bis zu einem gewissen Punkt ersetzen, und dann stirbt man. Die meisten von ihnen starben reich, fett und verängstigt. Während ihrer Amtszeit wurden die Zustände in der Stadt schlechter und nach ihrem Tod besser. Aber jetzt funktioniert die Stadt, Herr Lipwig. Wir machen Fortschritte. Das wäre nicht so, wenn der Herrscher ein Mann wäre, der ältere Damen meuchelt, verstehst du?
Ich habe nie gesagt.
Ich weiß sehr genau, was du nie gesagt hast. Du hast es dir sehr laut verkniffen, es zu sagen.
Veterinary zog eine Augenbraue hoch.
Ich bin äußerst zornig, Herr Lipwig.
Aber das ist mir von jemand anderem eingebrockt worden.
Nicht von mir, sagte Veterinary. Ich kann dir versichern, wenn ich dir, wie du es in deiner schlecht imitierten Straßenmundart ausdrückst, das eingebrockt hätte, würdest du die genaue Bedeutung von einbrocken verstehen und hättest auf wenig beneidenswerte Weise erfahren, worin genau das